Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir nehmen heute für euch eine Kurzfolge auf. Und zwar habt ihr euch ja ein paar Themen gewünscht, ein paar Therapiesituationen, aber auch allgemeine Fragen, die ihr gestellt habt. Und unser Thema heute ist, was tue ich, wenn ich mich nach der Sitzung oder nach der Therapie schlechter fühle? Vero, wie sind denn da deine Erfahrungen mit? Haben PatientInnen das schon mal geäußert?
Ja, selten äußern die das auch. Häufiger ist tatsächlich der Fall, dass ich das gar nicht mitbekomme, weil natürlich die Leute, ich schicke die ja dann raus, ne? Also ich verabschiede die dann fröhlich und in der Regel kommt dann natürlich auch schon die nächste Person. Das heißt, ich habe dann auch nicht mehr so viel Zeit, da mich auf die Menschen einzulassen und zu spüren, wie geht's demjenigen, derjenigen jetzt. Aber ja, für mich ist das einfach nur so ein ganz kurzer Moment, wo ich jemanden vielleicht etwas bedröppelt zur Tür bringe. Aber manchmal erzählen mir das auch Leute und also wenn ich mich empathisch damit befasse mit der Thematik, dann ist das auch logisch. Also Therapiesitzungen sind sehr, sehr anstrengend, sind oft sehr schmerzhaft. Es geht oft um Themen, mit denen man sich lange nicht befasst hat und zwar meistens aus guten Gründen, weil es halt gar nicht so viel Fun bringt einfach.
Wir haben schon öfter mal gesagt, dass es immer gut ist, dem Therapeuten, der Therapeutin zu spiegeln, quasi wie die Woche war und wie es einem geht und dass man da auch keine Scheu haben muss. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil wenn man sich dann jede Woche sieht, vielleicht hat man es dann auch schon vergessen, dass es einem schlechter ging. Was wäre denn so deine, also weil natürlich können die Leute auch nicht einfach bleiben und sagen, so, mir geht's jetzt aber viel schlechter, kann ich hier noch eine Stunde sitzen und mit ihnen quatschen? Das geht natürlich nicht. Aber ist es nicht vielleicht auch ganz normal, dass man halt viele Themen aufarbeitet und das viel hochkommt und das einfach noch so in einem arbeitet?
Es sollte sich in so einem Rahmen bewegen, in dem man auch sich einigermaßen danach fühlt, jetzt aus der Praxis rauszugehen, weil du das angesprochen hast. Ich hatte das auch schon, dass Leute gesagt haben, ich bin jetzt so desolat, ich kann jetzt nicht gehen, ich möchte hier bleiben. Und das geht wirklich aus technischen Abläufen, also das geht nicht einfach.
Weil sich sonst die PatientInnen über den Weg laufen und man einfach in zu viel Interaktion kommt, ne? Und du dich auch nicht um sie kümmern kannst, ne?
Genau, es kommt die nächste Person, für die ich ebenso 100% meiner Aufmerksamkeit brauche. Es geht schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, dass ich Leuten sagen kann, nee, schimmeln Sie gern in meinem Büro rum oder so. Da darf überhaupt niemand rein, selbst wenn ein Handwerker oder sowas kommt, muss ich das vorher wissen und dann dementsprechend alle persönlichen Daten wegräumen. In meinem Büro liegen natürlich Akten. In meinem Büro ist mein Abrechnungsrecht. Und da kann ich niemanden daneben setzen. So, das ist aus rechtlichen Gründen geht das einfach nicht. Und ich könnte theoretisch sagen, wenn jetzt jemand sagt, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann renne ich ins nächste Auto, dann kann ich natürlich sagen, können Sie bitte jemanden anrufen, der Sie hier abholt. Und dann kann jemand auch nochmal 20 Minuten im Wartezimmer sitzen. So ist es nicht. Aber recht ist mir das überhaupt nicht, weil auch meine Räumlichkeiten das nicht wirklich gut hergeben. Also die Privatsphäre ist so, sage ich mal, Mittel. Also man hört schon dann, was gesprochen wird, zum Beispiel im Therapieraum. Und das ist für die nächste Person dann einfach nicht besonders angenehm zu wissen, da sitzt jetzt noch jemand. Und deswegen, also man sollte schon auf jeden Fall halbwegs in der Lage sein, einen anderen Ort aufzusuchen, sage ich mal im weitesten Sinne.
Lässt es eigentlich deine Zeit zu, dass du zwischen den PatientInnen immer so 10, 15 Minuten Zeit planst oder geht das wirklich im Akkord? Echt schwierig oder nicht?
Ja, schwieriges Thema, weil also die Sitzungen sind immer 50 Minuten und geschickterweise, also das muss man auch nicht, aber es macht eigentlich jeder, bietet sich ja auch an, legt man die auf eine volle Stunde und dann habe ich ja theoretisch immer 10 Minuten zwischen den Patienten Zeit, wo der eine geht und der nächste kommt dann eben erst 10 Minuten später, wenn es gut läuft. Ja, also an meiner Zögerlichkeit kannst du schon merken, es läuft oft auch nicht so gut. Und das ist halt eben, es kommen Leute von weit her und dann ist irgendwie, nehmen sie lieber einen Zug früher und dann klingeln die 20 Minuten früher. Das ist schon oft so, dass ich dann Leuten auch sage, dass das nicht so günstig ist und ob sie das vielleicht anders regeln könnten. Deswegen, das kommt jetzt nicht ständig vor, aber es kommt vor einfach. Manchmal kommen ja auch Leute eine Stunde früher und müssen dann aber dringend aufs Klo und dann klingeln die auch und das ist ja auch total in Ordnung. Ich will ja keinen bei -3 Grad im Regen stehen lassen, ohne Toilette irgendwie, damit er hier zur Therapie kommen kann. Aber ich muss dann ja eine Sitzung unterbrechen und die reinlassen und so weiter. Und dann habe ich hier natürlich keine Pause in Anführungszeichen, sondern dann habe ich hier jemanden sitzen, dem ich was zu trinken mache oder aufs Klo lasse oder sonst irgendwie was. Und es kommt auch noch, also die Leute kommen früher in der Regel und was auch ist.
Ja, tendenziell erstmal gut. Ich mag ja keine Leute, die zu spät kommen.
Ja, aber in meinem Arbeitskontext muss ich sagen, ich mag ehrlich gesagt nur Leute sehr, die einfach auf dem Punkt da sind. Und das ist auch mega spießig und unangenehm, aber es ist wirklich so, weil manchmal sagen auch Leute, ja, ich komme immer extra eine Viertelstunde früher und dann sage ich, nee, auf gar keinen Fall. Also mir sind, ja. Also in meinem Kontext sind mir Leute, die 2-3 Minuten zu spät kommen, lieber als welche, die eine Viertelstunde zu früh sind, weil da muss ich die Sitzung unterbrechen, dann sitzt da draußen jemand, dann fühlt sich die Person, die gerade ihre Stunde hat, auch nicht so gut, weil sie weiß, ah, jetzt war die gerade schon bei jemandem anderen und so weiter, deswegen, das ist ehrlich gesagt nicht so.
Ja, und man muss ja sagen, wenn man bei dir ist, dann weiß man ja, wie die Räumlichkeiten sind, ne? Also ich würde bei einem Arzttermin, wenn ich jetzt irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung habe, bin ich meistens eine halbe Stunde früher da, aber da ist es ja auch kein Problem, wenn ich jemanden treffe, so, da ja. Sitze ich dann halt im Wartezimmer. Deine Räume sind ja super schön und man fühlt sich da, finde ich, auch so, also sehr geborgen. Aber dadurch, dass man sich halt so geborgen fühlt, wie soll ich das sagen?
Ist klein.
Ja, ist klein, aber es ist eben auch, man fühlt sich irgendwie sicher, ja. Finde ich. Wenn ich bei dir bin in der Praxis, dann fühlt man sich sicher in einem geschützten Raum. Aber ich würde mich in der Tat auch nicht sicher fühlen, wenn da jetzt noch 10 andere sitzen.
Genau, weil die sind ja dann auch nicht am Ende des Flures, 10 Meter entfernt, nee. In einem geschlossenen Wartezimmer, sondern die sitzen im Grunde vor der Tür. Und ja. Das ist halt einfach nicht so günstig. Und das Zweite, was bei dieser Pause hapert, bin ich selbst leider. Und zwar, ich müsste halt konsequent 15:15 sagen, so, jetzt machen wir einen neuen Termin und tschüss, damit die Leute dann 16:10 draußen stehen. Und ich habe da große Skrupel, weil ich immer denke, es ist eh so wenig Zeit. Und dann will man ja auch diese Zeit dann besonders vollpacken. Und deswegen mache ich sowieso immer bis 15 und sage dann erst den Leuten tschüss. Und wenn dann halt was Wichtiges anliegt, dann mache ich das auch noch kurz fertig und dann mache ich sowieso meistens bis die nächste volle Stunde und dann komme ich natürlich ins Hintertreffen und dann sieht meine Pause so aus, ich sage hallo, guten Tag, wollen Sie was trinken, bla 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 und dann renne ich eine Sekunde aufs Klo, zack, gehe ins Büro, habe da meistens aber schon alles vorbereitet, schnapp mir schnell das nächste und ich hatte dann so eine Minute vielleicht, 60 Sekunden, das ist aber eigentlich nicht so günstig, so soll es eigentlich nicht so sein.
So, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber dafür sind die Kurzfolgen ja auch manchmal da. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was macht ihr denn so konkret, wenn ihr euch nach der Therapie schlechter fühlt? Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, Vero, ob das stimmt, wenn einem auffällt, also gerade würde ich sagen, das hast du ja schon öfter mal gesagt, dass am Anfang von einer Therapie, dass es durchaus mal sein können, weil man so viele Themen auffühlt, dass es erstmal schlechter und intensiver wird. Und da würde ich aus meiner laienhaften Erfahrung sagen, wenn es irgendwie möglich ist, wäre es natürlich super, wenn man sich ein bisschen Freiraum nach der Therapie schafft, dass man achtsam damit umgehen kann, wie geht es mir jetzt und was brauche ich jetzt? Also es ist wahrscheinlich nicht so ratsam, nach einer Therapie direkt zum nächsten Termin zu hetzen.
Genau. Also manchmal machen das Leute im Verlauf natürlich, dann machen die das vor der Schicht.
Man kann es ja auch nicht immer vermeiden, ne?
Genau, das ist so. Oder Leute, die Kinder haben, die können dann natürlich auch nicht sagen, okay, dann lasse ich die 10 Stunden beim Babysitter oder sowas. Manchmal gibt es eben diese Gegebenheiten, an denen man nicht vorbeikommt. Aber ja, es ist schon ratsam, sich vielleicht eine Stunde zum Spazierengehen danach zu nehmen. Das machen viele Leute, weil hier die Praxis auch so gelegen ist, dass man ganz gut hier in so ein ruhiges Gebiet laufen kann. Oder wenn es einem wirklich schlecht geht, dann kann man auch jemanden besorgen, der einen abholt. Also, dass man danach nicht alleine sein muss zum Beispiel. Das machen auch sehr viele, die von außerhalb kommen. Die gehen dann mit anderen Menschen danach in die Stadt hier und machen das, verbinden das mit so einem Ausflug quasi. Oder ich schaue einfach, dass ich irgendwie zumindest den Weg, den nächsten, dann zu Fuß laufen kann und dabei Musik höre, die mir gut passt und die meine Stimmung auch positiv beeinflusst. Genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man dem Rechnung trägt, dass Therapie eben kein Friseurbesuch ist.
Genau.
Ist ein bisschen komisch, weil ich nach meinen Friseurbesuchen auch auf jeden Fall Therapie brauche. Aber ich meine so, es ist eben kein alltäglicher Termin, wo man immer davon ausgehen kann, ach, das reiße ich jetzt kurz ab und dann gehe ich zu Punkt B, C und D in der To-Do-Liste über und dann mache ich das einfach. Sondern das kann immer nachwirken. Und je nachdem, was für ein Mensch ich bin, wie meine Therapie verläuft, lerne ich das aber auch mit der Zeit. Deswegen, also das kann, genau wie du es sagst, am Anfang ein Phänomen sein. Mit der Zeit kriege ich aber eigentlich immer mehr mit. Wie geht's mir denn dann eigentlich danach?
Und aber würdest du tendenziell auch sagen, dass es im Bereich des Normalen, wenn ich das mal so sagen darf, ist, dass es einem durchaus mal schlechter geht nach einer Sitzung? Also ich meine, wenn ich schon einfach spreche über ein Thema, was mich anfasst, so in meinem privaten Umfeld, ist es ja auch schwierig, dann irgendwann dann zu diesem Zeitpunkt zu sagen, so, zack, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt vorbei, tschüss, jetzt machen wir wieder hier Party, Party.
Ja.
So, es ist wahrscheinlich ja ganz im Bereich des, ich finde das Wort normal so doof, aber im Bereich des Normalen, dass es okay ist, wenn es einem schlechter geht. Es arbeitet ja dann etwas in dir.
Ja, das ist auf jeden Fall normal. Es muss nicht sein. Also es kann auch sein, dass ich die Therapie als leicht und positiv empfinde. Die kann trotzdem sehr wirksam sein. Also es ist auch nicht so, dass man erwarten muss, es muss mir hundsmiserabel gehen, sonst arbeite ich ja nicht richtig. Aber es kann natürlich vorkommen und es ist der häufigere Fall. Wie gesagt, wir verhindern Prozesse häufig nicht, weil wir nicht wissen, wie es uns besser gehen würde, sondern weil wir in uns ganz viele Bestrebungen haben, Dinge zu vermeiden. Also wenn ich eine Angststörung habe, dann weiß ich ja auch in der Regel, ich müsste das jetzt einfach machen und dann würde es auch besser werden. Aber es gibt eben zu viele Bestrebungen in mir selber, dass ich das nicht tue. Und das heißt, wir sind eigentlich immer dabei, in Therapien Hürden zu überwinden. Ja, und das macht halt einfach keinen Spaß, ne? Also wenn es lustiger wäre, dann bräuchten die Leute mich ja nicht. Und das ist schon sehr oft so, dass es Leuten danach nicht so gut geht. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr gute Frage, weil ab wann ist es denn so, dass es,
ja,
dass mein Zustand nach der Therapie, dass ich den nicht mehr so lassen kann?
Es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen, ein bisschen wie mit Sport, oder? Ich kann Sport machen, ich habe Muskelkater da am nächsten Tag oder auch irgendwie direkt danach bin ich erschöpft und so. Und das ist gut. Kann ich danach keinen Schritt mehr laufen, weil ich mir alle Sehnen gerissen habe, ist es nicht so gut.
Perfektes Bild, genauso würde ich es auch sagen. Also wenn ich danach wirklich nicht mehr sicher bin, ob ich ins nächste Auto renne, weil ich so desorganisiert bin, dann ist das nicht gut. Dann muss ich entweder mich sehr engmaschig begleiten lassen oder das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass das ambulante Setting nicht das Richtige ist.
Ah, stimmt, natürlich. Ja,
genau, weil im klinischen Setting kann ich natürlich Sitzungen haben und bin danach weiter betreut. Ich kann danach weiter zur Pflege gehen, mir Bedarfsmedikation holen und so weiter. Und das ist eben der Unterschied. Diese Betreuung kann ich als ambulante Therapeutin einfach null leisten.
Ja.
So. Und deswegen muss man schon drauf gucken, wann ist es noch normal, in Anführungszeichen. Das ist schon auch die richtige Frage. Also das kommt vor, da kann ich auch mit arbeiten, aber es sollte auch eigentlich eine Besserung eintreten. Also wenn ich jetzt von 80 Therapiestunden mich 80 Mal wie ein Haufen Scheiße danach fühle, dann müsste man schon auch mal mit dem Therapeuten sprechen. So.
Sag mal, und hattest du schon mal den Fall, dass jemand gesagt hat nach einer Sitzung, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich habe total Angst, ich will auch eigentlich nicht rausgehen, dass du jemanden dann ins Krankenhaus überwiesen hast, weil du gesagt hast, okay, hier, ich kann es nicht leisten und was machen wir jetzt und
ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, hatte ich schon. Das ist sehr, sehr unangenehm und in dem speziellen Fall war es eben auch so, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein eindeutiger Fall. Wenn Sie selbstständig nicht mehr von A nach B kommen, dann brauchen Sie Unterstützung und ich kann das nicht leisten, sondern das muss dann eine Klinik machen. Und die Person hat sich aber sehr, sehr stark dagegen gewehrt. Und da sitzt man dann natürlich in einem hässlichen Dilemma, weil ich habe ja auch die Fürsorgepflicht für Patienten. Ich kann die ja nicht hier desolat aufreißen und dann alle in die Weser springen lassen, sondern ich muss ja auch dafür Sorge tragen, dass Leute sicher wieder nach Hause kommen. Und ja, das, also aus meiner Sicht ist das so, wenn das nicht gewährleistet werden kann und es keine Angehörigen gibt, dann muss ich die Personen ins Krankenhaus bringen, auf jeden Fall. Und wenn ich das nicht kann, würde ich das auch mit einem Rettungswagen machen. Also ist es schon so, ich muss Leib und Leben von Patienten muss ich sichern. Und das tue ich auch. Also da habe ich gar keine Scheu. In dem speziellen Fall war es dann so, dass doch ein Angehöriger mit hinzugezogen wurde und dann konnte ich mir so sicher sein, dass die Person nicht jetzt aufgrund der Interventionen in der Therapie irgendwie in Leib und Leben gefährdet ist. Genau, aber das sind dann so Fälle, wenn das sich häuft, also wenn das eine einmalige Krise ist, dann kommt man damit um. Also sowas haben wir als ambulante Therapeuten einfach. Das gehört zu unserem Repertoire. Aber wenn das die Regel ist, dann würde ich eben zu einer stationären Therapie raten.
Also auch hier wieder der Hinweis, beobachtet euch gut. Also ich finde, Achtsamkeit ist auch ist echt was, was man lernen muss. Nehmt euch gerade für den Anfang von einer Therapie, nehmt euch Zeit für euch. Wir wissen beide, es ist manchmal nicht machbar. Therapieplätze sind begrenzt und dann ist auch, du sagst ja auch nicht, wann wollen sie kommen, montags bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, kein Problem. Ja. Sondern man sagt ja meistens, oh ja, ich habe nur noch den Termin. Ja. Es ist nicht leicht, aber seht es irgendwie so, ihr habt dann die Chance, ihr habt einen Therapieplatz, das ist ja schon mal richtig gut. Und dann versucht euch irgendwie Raum zu nehmen, dass es eben nicht einfach ein Friseurtermin ist, sondern ein Termin, der für euch und auch für euch danach irgendwie gut genutzt wird. Sucht euch sonst Begleitung, hat Vero gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, unterstützt zu werden. Was ich auch total gut fand, nehmt euch Musik, aber Musik, die euch glücklich macht. Ich tendiere ja dann immer dann noch dazu, so ganz tragische Musik zu hören. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich nicht so hilfreich.
Nee, bitte die Happy Playlist.
Genau, die Happy Playlist. Wenn sich das aber häuft und wenn ihr das Gefühl habt, nach jeder Therapiesitzung geht ihr raus und wisst eigentlich gar nicht, wohin mit euch, dann ist die allerbeste Methode, auch immer dem der Therapeutin, das zu sagen, das mitzuteilen und darüber zu sprechen, wie kann man es anders handeln.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer gut, wenn ich das auch weiß, weil dann kann ich eben, können wir auch speziell auch Sachen in der Stunde zum Beispiel umstellen. Da kann man dann auch sagen, die letzten 10 Minuten machen wir was anderes oder skillen einfach gemeinsam, dass die Anspannung wieder unten ist. Skillen ist zum Beispiel, wenn ich ein hohes Anspannungslevel habe, gibt es bestimmte Dinge, die ich dafür nutzen kann, dass die Anspannung wieder weniger wird. Also ich kann zum Beispiel einen Igelball benutzen, ich setze damit äußere Reize oder ich kann auch mentale Übungen im Kopf machen oder man kann auch mit einer Achtsamkeitsübung die Therapie beenden. Für viele, die so Probleme mit Dissoziation und dissoziativen Zuständen haben, ist es ganz gut, wenn die zum Beispiel nicht einfach nur sitzen in der Therapie, sondern wenn man sich dabei bewegt oder rumläuft oder die auf so ein Balanceboard sich stellen oder so. Und deswegen, da kann man auch in der Therapie ganz viele Sachen finden, die einem das erleichtern. Das muss ich aber wissen halt. Deswegen.
Aber ist vielleicht auch gut für zukünftige TherapeutInnen. Das lernt man ja aber bestimmt natürlich, wenn man die Ausbildung macht. Aber dass auch da vielleicht immer achtsam ist, okay, was tut dem Patienten jetzt gut? Ich merke, dem geht's wirklich schlecht, dass man da versucht, andere Formen statt wir sitzen uns gegenüber zu finden.
Ja, ja, also das ist immer gut, weil dieses sich hinsetzen und dann einfach sprechen, das ist gar nicht das richtige Setting für viele. Also ich gehe auch mit Leuten spazieren. Das ist, hat sich oft als gut bewährt, weil man da einfach noch andere externe Reize hat, weil man eine andere Haltung hat, wenn man draußen unterwegs ist zum Beispiel. Ich mache Sachen im Stehen, ich unterbreche ganz oft für irgendwelche Sportübungen oder hüpfe da rum oder setze mich ohne Stuhl an die Wand oder mache irgendwelche Sachen, Spiränzchen und so weiter. Da ist man total frei, aber genau, wie du sagst, also in einer guten Therapieausbildung lernt man das alles, dass man da nicht unflexibel auf seinem Stuhl kleben muss, genau. Da ist eben die Schwierigkeit, und das lernt man mit der Zeit, zu erkennen, dass Leute was anderes brauchen. Weil unsere Patienten wissen das häufig nicht und die fragen nicht, sagen sie mal, mir geht hier alles irgendwie, mir wird's immer enger, kann ich aufstehen oder könnten wir vielleicht rumlaufen? Das wissen viele Leute gar nicht, dass das möglich ist und deswegen müssen wir das eben anbieten. Das lernt man aber in der Therapieausbildung.
Mega spannend. Ja, liebe Vero, dann danke ich dir für diese Gehirnerschütterung und für unsere ZuhörerInnen. Also seid achtsam mit euch, überprüft das, nehmt euch Zeit für eure Therapie, vor allem auch danach, das ein bisschen zu verarbeiten, wenn es möglich ist. Liked uns, followt uns, teilt uns, sagt es BekanntInnen weiter. Und ich freue mich auf die nächste Gehirnerschütterung mit dir und sage tschüss, bis bald.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirneschütterung.com.
Warte mal, ich glaube, wir haben ein Verbindungsproblem gehabt. Kannst du nochmal sagen, deine Räume sehen super schön aus?
Deine Räume sehen super schön aus?
Ja. Sorry. Ich weiß das, wie du dich gerade fühlst, weil du denkst, was? Keine Ahnung, was ich eben gequatscht habe.
Vor allem, wie los bin, du bist jetzt bei mir ganz verschwommen.
Ja, wir haben gerade irgendwie Internetprobleme.
Ich habe eine kurze Frage. Ich verstehe dich etwas abgehackt, aber ich glaube, wenn du sprichst, ist das kein Problem, weil das ist ja bei dir auf dem Rechner,
genau.
Richtig?
Bei mir ist, ja genau, meine Aufnahme ist immer geil vom Internet her, außer wenn ich Scheiße labere.
Dann ist es zwar geil, aber eben auch scheiße. Okay, ich hoffe,
genau, super Qualität, scheiße gelabert.
Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Irgendwie will das Universum heute nicht. Das, warte kurz. Ja. Hat dein Handy gerade vibriert?
Ja. Und ich muss sogar auch reagieren. Profihaft. Ist das ein Wort? Nee, ich mach mal Flugmodus jetzt. So, deine Frage war, ist das normal?
Ist es im Bereich im Normalen, dass man sich einfach auch schlecht fühlt nach einer Therapie? Was?
Im besten Fall.
Leider bald nicht mehr. Nicht in die Outtakes mitnehmen.
Ja.
Also ist lustig, aber schwierig auch.
Nee, ja, ja.
Ja, liebe Vero, dann hatte ich immer so schön.
Aber das nehme ich rein.
Darfst du.